Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir begrüßen euch herzlich zu unserer heutigen Sendung Onda Viva. Es geht um Honduras. In Honduras wurde gewählt am vergangenen Sonntag. Ich begrüße hier recht herzlich Daniela Dreißig von CADEJO, von der Menschenrechtskette Honduras. Rita Trautmann von CADEJO, von der Menschenrechtskette in Honduras in Berlin. Und wir haben vor der Sendung sprechen können mit zwei Menschen in Honduras. Jutta Blume, die ist mit einer Wahlbeobachtungs-, kann man nicht sagen, einer Menschenrechtsdelegation dort unterwegs, beobachtet die Wahlen und die Situation vor und nach den Wahlen. Und mit Felix Molina, Journalist bei einem kritischen Radio El Globo. Hallo, hallo Daniela, hallo Rita.
Hallo.
An der Technik ist Birgit. Hallo Birgit.
Hallo.
ich bin Ute Löning und wir legen jetzt mal los. Die Wahlen in Honduras waren lange erwartet worden, sehr kritisch schon beobachtet, weil Wahlbetrug erwartet wurde. Wir werden das von verschiedenen Seiten beleuchten. Honduras insgesamt ein Land mit sehr hoher Repression, sehr vielen Menschen, die verschwunden sind, umgebracht wurden in den letzten Jahren. Straflosigkeit ist weit verbreitet. Wir werden nachher noch weiter darauf eingehen, hören jetzt aber zuallererst mal einen Bericht von Jutta Blume, die in Honduras ist, über den Wahltag.
Also am Wahltag selbst war die Stimmung in Tegucigalpa eigentlich so wirklich ungewöhnlich friedlich und fast so ein bisschen ausgelassen. Wobei das halt erstmal so, soll ich mal sagen, so ein oberflächlicher Eindruck war, weil wenn man dann genauer hingesehen hat in den Wahllokalen, war es schon so, dass da irgendwie sehr grobe Unregelmäßigkeiten vorkommen. Also was wir gehört haben, zum Beispiel seine Frau uns erzählt hat, hier, meine Tochter ist doch seit 3 Jahren tot, aber die steht hier auf der Wählerliste. Das ist an verschiedenen Orten vorgekommen oder auch umgekehrt, dass Leute wählen gehen wollten und ihnen dann gesagt wurde, aber sie sind doch schon längst tot, sie können nicht wählen. Und das ließ sich dann am Wahltag auch nicht mehr ändern. Es wurden Fälle von Stimmenkauf beobachtet, also direkt und indirekt. Da gab es zum Beispiel diese lustige, also beziehungsweise nicht wirklich lustige, Promotion des Partido Nacional. Die haben irgendwie so eine Karte, so eine, so eine Rabattkarte rausgegeben. Damit kannst du in verschiedene Geschäfte gehen, die heißt Tarjeta Cachureca. Und dann bekommst du halt da irgendwie deinen Rabatt. Aber dazu erklärst du dich als Sympathisant des Partido Nacional. Es gab auch ein paar schwerwiegendere Vorfälle, die habe ich jetzt aber nicht direkt gesehen. Das war also zum einen, ja, dass irgendwie bewaffnete Leute den Zugang zu Wahllokalen versperrt haben oder irgendwie einen Ort umstellt hatten, dass Leute einfach nicht wählen gehen konnten. Es sind auch am Wahltag selbst, glaube ich, noch 2 Aktivisten von Libre umgebracht worden. Das hat man jetzt alles in Tegucigalpa nicht so direkt gesehen, ne? Also erstmal so der oberflächliche Eindruck war erstmal trotzdem so, es läuft alles super und die Leute gehen hin und sind sozusagen ambitioniert und haben auch große Hoffnungen auf den Wandel. Und dann abends kam halt praktisch der Umschwung, als die oberste Wahlbehörde eben die ersten Zahlen verkündet hat. Das war, nachdem ungefähr 24% der Stimmen ausgezählt waren und wo dann eben die nationale Partei mit Juan Orlando Hernández im Vorsprung lag. Und danach wurde es eigentlich so gespenstisch ruhig. Also es war kein Mensch auf den Straßen, kein Auto fuhr. Und am nächsten Morgen war die Stadt erschreckend militarisiert. Also an allen Ecken und Enden standen eben Militärs rum. Die haben auch kurzzeitig irgendwie das Gebäude der Staatsanwaltschaft eingenommen, nicht wirklich begründet, und die Angestellten nach Hause geschickt. Wir vermuten, damit man eben da keine Beschwerden abgeben konnte an dem Tag. Ja, und jetzt geht es sozusagen immer noch die Frage hin und her, gab es Wahlbetrug oder nicht? Es sind noch immer nicht alle Stimmen übermittelt. Und also die Partei Libre und die Antikorruptionspartei erheben eben den Vorwurf des Wahlbetrugs. Ja, also der Kandidat von der Antikorruptionspartei sagt, das Partido Nacional, die hätten Festplatten und Modems geklaut, um damit falsche Daten zu übermitteln, und fordert eine komplette Neuauszählung. Ja, so gibt es verschiedene Punkte. Jetzt heute gibt es Proteste in der Universität, wo gerade auch die Polizei mit Tränengas vorgeht und etliche Leute verhaftet hat. Gestern gab es nur eine kleinere Demo von der Pressekonferenz von Libre eben zu der Wahlbehörde. So sieht hier momentan das Panorama aus.
Ja, Wahlbetrug, ein großes Thema, werden wir nachher ausführlicher darauf zu sprechen kommen. Wir wollen jetzt erstmal die quasi offiziellen Ergebnisse mal kurz beleuchten. Es sind eigentlich Zwischenergebnisse, muss man sagen, weil nur ungefähr 54% der Stimmen ausgewertet wurden. Vorne liegt mit ca. 34% des Partido Nacional, die Nationalpartei, mit Juan Hernández. Und an zweiter Stelle erst Libre, die linke Partei. Freiheit und Neugründung mit der Kandidatin Xiomara Castro. Dahinter erstmal die liberale Partei mit ca. 21% und die Antikorruptionspartei mit 15. Daniela und Rita, wie schätzt ihr diese Ergebnisse ein? Kommentiert das doch bitte mal aus eurer Sicht und ja.
Man muss jetzt erstmal davon ausgehen, dass das Wahlergebnis sowieso erstmal ein vorläufiges ist. Es sind noch nicht alle Stimmen ausgezählt worden. Du hattest gesagt, es sind gerade mal 56% der Stimmen ausgezählt. Wo wir später nochmal hinkommen, ist halt auch über den massiven Wahlbetrug. Es ist halt sehr zweifelhaft, die bisherigen Wahlergebnisse. Ich bin gespannt, was da jetzt zum Schluss noch rauskommen wird, aber eigentlich. Diese eigentlichen Ergebnisse, ich glaube, daran wird sich nichts mehr ändern, weil es ist natürlich von verschiedenen, sage ich mal, Kräften aus auch gewollt jetzt, dass die Nationalpartei auch einfach als Sieger aus diesen Wahlen hervorgehen werden wird. Was ich aber auch nochmal ganz wichtig finde zu erwähnen, weil nicht alle kennen jetzt nun das politische System oder Honduras auch, was ich ganz besonders finde, dass natürlich zum ersten Mal in diesen Wahlen seit mehr als 100 Jahren dieses wirklich sehr verfestigte Zwei-Parteien-System aufgebrochen wurde. Das kann man ja wenigstens als kleinen Erfolg schon mal sehen, dass durch die neu gegründete Partei 2011 die Libre halt jetzt ein neuer Akteur sozusagen in dieser Parteienszene in Honduras dazugekommen ist und halt die National- oder die Liberalpartei jetzt auch ja in den Hintergrund getreten ist bei diesen Wahlen.
Also seit langer, langer Zeit gab es quasi einen Regierungswechsel jeweils nur zwischen der Nationalpartei und der liberalen Partei. Und du würdest das jetzt schon als Aufbrechen dieses Zwei-Parteien-Systems begreifen, das quasi an zweiter Stelle Libre liegt.
Ja, das ist ja schon mal was ganz Positives, finde ich. Also bisher waren es wirklich immer nur die Liberale oder die Nationale Partei. Und jetzt ist die Libre noch dazu gekommen. Es gibt ja noch andere kleinere Parteien, aber die sind jetzt in dem jetzt erstmal nicht so wichtig. Es gab schon immer die kleinen, die Pino oder die christliche, genau, Vereinigung. Aber die spielen jetzt nicht die große Rolle in diesem ganzen Parteienmix.
Und man kann sagen, beide waren sehr konservativ, die Nationalpartei und die liberale Partei, ne? Könnt ihr das noch ein bisschen beschreiben vielleicht? Das liberal ist, was ist anders an der liberalen als an der nationalen?
Also im Grunde genommen unterscheiden sich beide Parteien nicht. Sie haben sich zum gleichen Zeitpunkt mehr oder weniger zum gleichen Zeitpunkt gegründet und haben beide Vertreter der Oligarchie drin. Die konservative, also die nationale Partei hat noch mehr den Hang zu den Militärs oder mehr Verbindung als die Liberale, aber von der Politik unterscheiden sie sich im Grunde genommen nicht. Deshalb war es auch, sag ich mal, relativ egal, bis zu dem Zeitpunkt, als Zelaya die Wahl gewonnen hat, ob jetzt die Liberalen oder die Nationalen an der Macht sind.
Vielleicht müssen wir mal einen Rückgriff noch machen, auch auf die Geschichte von Zelaya. 2005, glaube ich, wurde Zelaya gewählt als Präsident. Und eigentlich war er ja kein Linker, wurde aber 2009 gewählt. weggeputscht. Weil er kleine Reform oder weil er Reformen, Arbeitsschutzrecht zum Beispiel durchgesetzt hat. Seitdem ist die Situation in Honduras ja von massiver Repression geprägt und auch nicht besser geworden. Wollt ihr das noch ein bisschen beschreiben? Zum Beispiel Journalistenmorde. Meines Wissens sind um die 30 Journalisten ermordet worden seit diesem Putsch im Jahr 2009. Und die Möglichkeiten für eine politische Opposition, also zum Beispiel für diese Neugründung von Libre, findet unter ganz schwierigen Bedingungen ja auch statt. Ja.
Ich würde erstmal noch mal ganz kurz zu Zelaya was sagen. Ich glaube, das war so eine politische Konjunktur, als er auf einmal dazu gekommen ist, sich zur Linken zu zählen. Es gab eine große Annäherung zu den Alba-Staaten, das darf man nicht vergessen. Es wurde dann halt auch ein Abkommen unterzeichnet, dass sozusagen Honduras zu den Alba-Staaten mit eintritt. Und der hat schon sehr viele, wirklich sehr fortschrittliche Reformen auf den Weg gebracht in seiner Zeit. Man darf aber auch nicht vergessen, der war ziemlich isoliert zum Schluss. Der hat nur noch per Dekret regiert. In seiner Regierungszeit. Es war eigentlich absehbar, dass sowas auch passieren würde, als er dann die verfassungsgebende Versammlung nachgefragt hat, das Volk, ob sie denn sowas möchten. Und das war dann halt auch nochmal der Moment, wo es dann zum Putsch kam am 28. Juni 2009.
Mhm. Und ich denke, die Putschisten haben auch nicht damit gerechnet, dass so eine große Widerstandsbewegung sich relativ schnell formiert. Und das war eine Widerstandsbewegung, die breite Teile der Bevölkerung umfasst hat. Also es waren soziale Bewegungen da, Gewerkschaften, Indigene. Also das war eine unglaubliche Kraft. Und daraus ist dann ja auch die Livre-Partei entstanden. Dennoch hat die Regierung Lobo, die sich ja eigentlich als Versöhnungsregierung bezeichnet hat, die Menschenrechte fast, also noch stärker als kurz nach dem Putsch auch mit Füßen getreten. Journalistenmorde, Menschenrechtsverteidigerinnen wurden umgebracht. Enorme politische Repressionen gegen Widerstandspersonen, gegen Personen aus den indigenen Organisationen. Das ist ein Klima der Angst, was da geschaffen wurde, was sich wahrscheinlich jetzt auch fortsetzen wird.
Und die Regierung Lobo ist, glaube ich, im November 2009 dann unter fragwürdigen Bedingungen gewählt worden, also wenige Monate nach dem Putsch, und setzt quasi diese Politik fort. Also im Prinzip ist es seit vielen, vielen Jahren der erste Putsch in Lateinamerika wieder gewesen, der erst zögerlich dann aber doch akzeptiert wurde international und durch diese Wahl von Lobo dann wieder legitimiert wurde auf eine bestimmte Art und andauert. Ne? Eigentlich sind es Bedingungen, die keinen demokratischen Staat irgendwie entsprechen. Die Situation insgesamt in Honduras, vielleicht sollte man das hier noch an der Stelle kurz erwähnen, ist von extremer Brutalität geprägt. Die Mordrate ist die höchste weltweit, soweit ich weiß, und zwar nicht nur wegen Morden an Oppositionellen, sondern Honduras zum Beispiel ist inzwischen ja auch zur größten Drogenroute geworden, von Süd nach Nordamerika. Dort gibt es Lagerplätze inzwischen für Drogen auch. Und die sozialen Kämpfe, also die Kämpfe der Indigenen, da werden ja auch viele Arbeiter, viele Landarbeiter verfolgt und ermordet. Ne?
Dazu möchte ich einfach noch sagen, diese ganzen letzten 4 Jahre unter dem de facto Präsidenten Lobo kann man schon bezeichnen, dass wirklich er so Honduras Open for Business gemacht hat. Er hat wirklich all in diesen letzten Jahren die Gesetze eingebracht, was halt wirklich eine wahnsinnige, auf ein neoliberales Wirtschaftssystem ausgelegte Politik sozusagen darstellt, auf extraktivistische Vorgehensweisen. Es geht wirklich um Ressourcen, es geht um Monokulturen im Norden, es geht natürlich auch um Agrosprit, es geht um Minen, es gibt die Vergabe von und Privatisierung von Flüssen zum Beispiel auch an transnationale Unternehmen. Und da haben wir halt jetzt heutzutage wahnsinnig große Landkonflikte, zum Beispiel in Rio Blanco. Das war ja sehr ganz oft auch in der letzten Zeit in den Medien, dass halt diese Landkonflikte, dass sich die Indigenen da aufnehmen, das ist ihr Land, sie wurden nicht gefragt, da wird auch internationales Recht verletzt. Zum Beispiel der honduranische Staat verletzt die Konvention 169 der ILO. Und das sind halt einfach wirklich die letzten 4 Jahre geprägt durch ein neoliberales Wirtschaftssystem und durch wahnsinnig hohe Menschenrechtsverletzungen, die einfach wirklich auch daraus aufgrund dieser Interessen resultieren.
Also es ist praktisch ein Kampf auch gegen die einfache Bevölkerung, gegen die Indigenen, gegen die Bauern. Rio Blanco, da gibt es ein großes Staudammprojekt, Aguasarcas, wo ein Rio, Hualcarque, glaube ich, heißt, der aufgestaut wird und multinationale Unternehmen, unter anderem Voith, Turbinenfirma aus Deutschland, auch verwickelt ist und daran auch Gewinne machen, kräftig. Und wo es Proteste gibt, eine Blockade gibt es von indigenen Organisationen. Und die wird jetzt auch von Räumung bedroht quasi. Durch dieses Wahlergebnis natürlich auch noch mehr gefährdet. Vielleicht spielen wir erstmal eine Musik und kommen dann nochmal auf die Wahl und Wahlbetrugsvorwürfe zurück. Wir hören jetzt ein, ehrlich gesagt weiß ich den Titel nicht, kannst du den nochmal sagen, Birgit? Lampo de Cielo von Carla Lara.
Y se ven en su fondo sagrado 5 estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso con sus ondas bravías escuda. De un volcán tras la cima desnuda hay un astro de nítida luz. Tú también, oh mi patria, te alzaste de tu sueño servil y profundo. Tú también enseñaste al mundo, destrozando el infame eslabón. Y de tu cielo bendito tras la alta cabellera del monte salvaje, como un ave de negro plumaje, el golpista fugaz se perdió. Tu bandera es un lampo de cielo por un bloque de nieve cruzado. Y se ven en su fondo sagrado 5 estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso con sus ondas bravías escuda. De un volcán tras la cima desnuda hay un astro de nítida bandera y en tus pliegues gloriosos cubiertos serán muchos Honduras tus muertos, pero todos caerán con honor. Tu bandera es un lampo de cielo por un bloque de nieve cruzado y se ven en su fondo sagrado cinco estrellas de pálido azul, en tu emblema que un mar rumoroso con sus ondas bravías escuda, de un volcán tras la cima desnuda hay un astro de nítida luz, hay un astro de nítida luz.
Herzlich willkommen nochmal zu unserer Sendung von Onda Viva, eine Sendung des Nachrichtenpool Lateinamerika. Wir wollen heute sprechen über Honduras nach der Wahl, nach den Präsidentschafts- und Kongress- und Regionalwahlen, die kürzlich stattgefunden haben. Ihr könnt diese Sendung auch später auf npla.de nachhören, wenn ihr sie jetzt nicht oder nur teilweise hört und nochmal hören wollt, auf npla.de. Findet ihr die oder npla.de/onda. Ihr könnt diese Sendung auch als Podcast abonnieren. Das findet ihr auch alles auf unserer Website npla.de. Wir sprechen hier mit Daniela Dreißig und Rita Trautmann in unserem Studio, beide von Cadejo, von der Menschenrechtskette Honduras. Und wir wollten jetzt nochmal auf den Wahlbetrug bzw. auf die Wahlprognosen erstmal zurückkommen. In den Prognosen lag Xiomara Castro von Libre immer klar vorne, bei irgendwas um die 35% oder so, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. In den jetzigen Ergebnissen, wie gesagt, erst ungefähr zwei Drittel der oder weniger als zwei Drittel der Stimmen sind überhaupt ausgewertet, liegt sie erst nur an zweiter Stelle mit ungefähr 28-29%. Beschreibt doch nochmal was zu der Situation vor den Wahlen. Die Prognosen waren immer für Xiomara Castro, die Hoffnung war groß. Könnt ihr das noch ausführen etwas?
Die Prognosen waren ja ungefähr so ein halbes Jahr vorher, ging das so verstärkt los. Und von verschiedenen unabhängigen Instituten, wo der Abstand zwar zwischen Livre und den Nationalen ähnlich so immer um die 4-6% war, aber Livre lag immer eindeutig vorn. Und das hat natürlich in der Bevölkerung viel Hoffnung gebracht, dass auch tatsächlich ein Wechsel kommt. Und auch Livre selbst ist relativ stark auch davon ausgegangen, dass sie dann auch die Wahlen gewinnen werden.
Ja, selbst wenn sie gewonnen hätten, wäre es wahrscheinlich schwierig geworden, das durchzusetzen und das zu halten. Aber zumindest war die Hoffnung groß, dass Libre gewinnen würde. Es gab ja auch viele Einschüchterungen im Vorfeld, dass Leute gar nicht zur Wahl gehen sollten oder direkt beim Wahllokal quasi bedrängt wurden. Wahlbetrug war erwartet worden. Er ist offensichtlich massiv eingetreten. Wir können uns dazu erstmal einen Teil eines Gesprächs mit Felix Molina anhören, honduranischer Journalist, mit dem wir vor der Sendung sprechen konnten.
El tema de fraude es sin duda en las últimas horas el más citado internamente. Las organizaciones sociales, las organizaciones populares, el Partido Libertad y Refundación y el Partido Anticorrupción, el PAC, no dan por aceptado los resultados que ha dado el tribunal, más bien los rechazan y los denuncian, consideran que el fraude se cometió de diversas maneras. La primera decisión fue la compra de credenciales que el tribunal electoral entrega en blanco a los partidos políticos, los pequeños partidos como Unificación Democrática, el FAPER, la Alianza Patriótica de los Militares, el Partido Democracia Cristiana, el Partido Innovación y Unidad, el propio partido PAC, no tienen estructuras a nivel nacional y entonces se ven sometidos a un tráfico de compra-venta de sus credenciales, que son entregadas por el partido que las compra, por el partido que las paga, y en este caso el Partido Nacional compró las credenciales de todos esos partidos y puso en las mesas electorales en todo el país a sus militantes, a los miembros de su partido, lo que supone que al momento de hacer el escrutinio, la relación en la mesa era 7-2, es decir, 7 representantes del Partido Nacional contra el representante del Partido Libre y del Partido Liberal. Eso se ve reflejado en el siguiente momento, que es la transmisión de las actas que contienen los votos de los ciudadanos y las ciudadanas. La denuncia es que las actas transmitidas al centro de cómputo del Tribunal Electoral no son las actas que reflejan la voluntad del pueblo de Honduras en las urnas, sino actas que fueron llenadas aparte en edificios públicos, en edificios privados en Tegucigalpa, y que luego el tribunal admitió como las actas que venían de los centros de votación. Y esto ha generado que al comparar las actas físicas que tienen los partidos políticos como el PAC, Partido Anticorrupción y Libre, con las actas que están colgadas en la página del Tribunal Electoral, no hay ninguna coincidencia y se ve claramente que los datos no solo fueron adulterados, sino que fueron inventados para favorecer, obviamente, al candidato del Partido Nacional, Juan Orlando Hernández. Hay formalmente por el tribunal una retención de el 20% de las actas. Esto representa efectivamente unos 450,000 votos que reclama tanto el PAC como Libre. Esas actas llegarán en físico a Tegucigalpa, pero ya todo el proceso internamente está cuestionado. Ya hay manifestaciones públicas en Lempira, Santa Bárbara, Cortés y Tegucigalpa, la capital, en las últimas horas, y no dudo que mañana vendrán nuevas manifestaciones espontáneas de estudiantes, de pobladores que se consideran víctimas de un robo de su voluntad electoral.
Okay, also wir konnten mit Felix Molina erst kurz vor der Sendung sprechen und haben jetzt die Übersetzung quasi für euch hier hinterher. Entschuldigt für die, die kein Spanisch verstehen, dass ihr hier pures Spanisch anhören konntet. Daniela kann uns das freundlicherweise zusammenfassen.
Ja, es ist halt auch wirklich eine Zusammenfassung. Das Thema des Wahlbetrugs ist in den letzten Stunden sicherlich intern am meisten genannt worden. Die anderen Parteien, die Antikorruptionspartei und die anderen kleineren Parteien, die sozialen Organisationen akzeptieren die Ergebnisse des Tribunals nicht. Vielmehr lehnen sie ab. Sie sagen, dass es auf vielen Ebenen Wahlbetrug gab. Die kleineren Parteien sind nicht auf nationaler Ebene organisiert. Aus diesem Grund sind in den größeren Parteien die kleineren sind den größeren Parteien unterworfen und dem Kauf und Verkauf ihrer Akkreditierungen sozusagen ausgeliefert. Demnach haben sie nicht die finanziellen Mittel, Akkreditierung zu kaufen. In diesem Fall hat die Nationalpartei viele Akkreditierungen gekauft. Die Nationalpartei hat im ganzen Land an die Wahlurnen ihre Parteianhänger gesetzt und ihnen die Akkreditierung auch der anderen Parteien gegeben. Im Moment der Auszählung sah man sich nun einen Anteil von 7 Nationalparteianhängern zu einem Libre-Anhänger und einer liberalen Partei-Anhänger an den Tischen, wo eigentlich jeder dieser Parteien vertreten sein soll. Die Wahlprotokolle, die zur Wahlbehörde übermittelt wurden, sind nicht die, die den Willen der Bevölkerung widerspiegeln, sondern es sind Protokolle, die in Regierungsgebäuden und in privaten Häusern angefertigt wurden. Das heißt, dass jetzt die gefälschten Protokolle die Nationalpartei favorisieren und nicht mit den tatsächlichen Protokollen übereinstimmen. Sie wurden schlichtweg ausgedacht.
Massive Wahlfälschung, also 20% der Stimmen sind allein noch nicht mal richtig angekommen, offensichtlich bei der auszählenden Behörde. Akkreditierung, um es nochmal kurz zu erklären, da geht es um die Personen, die die Wahlzettel entgegennehmen und auswerten und dann verantwortlich weiterleiten sollen. Und wenn da quasi Plätze gekauft wurden, dann sagt es eigentlich schon, dass man das Ergebnis nicht akzeptieren kann. Diese 20% der Stimmen sind ja auch noch nicht abgegeben oder noch nicht ausgewertet worden am Ende. Es gab Proteste, es gab Reaktionen darauf. Kleine Demos in der Hauptstadt Tegucigalpa, Lempira, hatte Felix Molina erwähnt. Es gibt auch Studentenproteste. Hattet ihr jetzt gehört? Könnt ihr das noch genauer beschreiben?
Ja, also ich glaube, am ersten Tag, am Montag, am 25., da war das irgendwie eine friedliche Stille überall auf den Straßen. Und nur ganz langsam hat sich ein Protest einfach auch formiert. Und den gestrigen Tag, am Dienstag, kam es zu doch größeren Demonstrationen, zum Beispiel auch auf dem Universitätsgelände oder gegenüber des Universitätsgeländes in Tegucigalpa, aber auch in anderen Städten, zum Beispiel in La Ceiba, gab es auch Proteste. Und auch im Norden habe ich auch von anderen Protesten jetzt gehört, also im Department Atlántida. Und das muss ich aber sagen, es ist parteiübergreifend. Es ist jetzt nicht, dass eine Partei unbedingt jetzt auf der Straße ist, die Libre-Anhänger und Anhängerinnen. Nein, es ist wirklich, die Leute sind empört darüber. Es ist so ein offensichtlicher Wahlbetrug und sie sind parteiübergreifend auf den Straßen.
Könnt ihr noch mehr zu den Methoden des Wahlbetrugs beschreiben? Es gab diese Karten, diese Rabattkarten, die man bekommen hat, wofür man quasi die, was war das, Nationalpartei, glaube ich, auch wählen sollte. Kennt ihr noch mehr einzelne Fälle von Wahlbetrug?
Also es gab von der Nationalpartei noch sogenannte Bolsas Solidarias. Das waren halt Beutel mit Lebensmitteln, mit allen möglichen Sachen drin. Und es gibt auch, also die Menschen in Honduras, die waren ja auch sehr empört darüber. Und viele haben auch per Handy dann so kurze Filme gemacht, die man sich immer im Internet anschauen kann. Und da ist das auch zu sehen, dass Leute aus den Wahllokalen mit diesen Bolsas Solidarias kommen, die vorher die PN verteilt hat und die sie dann bekommen haben, wenn sie die Stimme für die Nationalen abgegeben haben.
Das sind Bolsas Solidarias.
Also das waren diese Bolsas mit Lebensmitteln, ne, mit
also auch richtig gekauft.
Richtig gekauft, ja.
Und gleichzeitig gab es die Repression, mindestens ein oder sogar zwei Häuser, Einrichtungen von Libre wurden belagert oder eins gestürmt. Gewerkschaftsmitglieder wurden umgebracht, soweit ich weiß. Aber ich weiß nicht ganz genau, ob das nachgewiesen ist, dass es im Zusammenhang mit der Wahl steht. Kurz vor der Wahl noch wurde ein Kameramann erschossen und ein Dorf, ich glaube La Tejera, belagert und die Leute wurden bedroht, mit dem Tode bedroht sozusagen.
Ne? La Tejera, das gehört zu dem Konflikt in Rio Blanco. Ne? Und am Vorabend der Wahlen, am 23. Abend, sind zwei Libre-Anhänger, die halt auch an den Tischen auch arbeiten sollten, die auch eingewiesen waren, die einfach die Wahlbeobachtung im Namen von Libre auch durchführen wollten, die wurden in Cantarana in der Nähe von Tegucigalpa ermordet. Sie wurden erschossen am Vorabend, direkt am 23. Es gab schon also auch im Vorfeld, am jeden 23. ist auch das Parteibüro in der Kolonie Kennedy auch gestürmt wurden. Vollkommen unbegründet stand da die Militärpolizei und hat da alles, wollte da eindringen und das alles durchsuchen. Da waren nur vier Parteianhänger und Anhängerinnen und es ist sehr speziell gerichtet gegen die Libre halt auch. Und das ist sehr offensichtlich im Vorfeld auch der Wahlen schon.
Also es gibt ja auch eine Untersuchung über die quasi anderthalb letzten Jahre, wo deutlich wird, dass alle Parteien oder viele Parteien betroffen sind. Es sind ja sogar Leute vom Partido Nacional bedroht oder angegriffen worden. Aber in der Mehrzahl ungefähr die Hälfte der Fälle, glaube ich, oder mehr als die Hälfte der Ermordeten waren Libre der Anhänger. Ich glaube, 18 Tote in anderthalb Jahren im Vorfeld der Wahl. Ne? Was sagen denn die Wahlbeobachtungen dazu? Es gab eine von der EU und diverse andere, Rita?
Genau, also es gab Wahlbeobachtung einmal von der EU und auch von der OAS, also von der Organisation Amerikanischer Staaten. Und dann gab es diverse Delegationen aus Europa, aus Südamerika, aus Zentralamerika, die eher den Fokus auf die Menschenrechtslage vor, während und nach der Wahlen gelegt haben. Und bei diesen Delegationen ist ganz klar, dass es starke Unregelmäßigkeiten gab. Also die Delegationen waren im ganzen Land verteilt, haben an verschiedenen Stellen im Land Unregelmäßigkeiten, wie eben schon angesprochen, Bedrohung und Stimmenkauf festgestellt, aber auch eine starke Militarisierung am Wahltag. Um die Wahllokale herum wurden Militärs positioniert. Es wurde auch von diesen Delegationen bemängelt, dass die US-Botschaft direkt interveniert hat, auch am Wahltag, und natürlich die politische Gewalt an Livre-Mitgliedern. Das fällt auseinander mit der Wahlbeobachtung von der OAS. Die OAS hat relativ schnell nach der Wahl gesagt, dass der Wahlprozess transparent ablief. Die EU hat das zwar auch gleich am nächsten Tag, also am 25. gesagt, dass der Wahlprozess transparent ablief, hat aber zumindest kleine Unregelmäßigkeiten eingeräumt und haben schon auch dabei einige wesentliche Punkte angesprochen, wie das mit den Akkreditierungen, was schon genannt wurde, dann technische Unregelmäßigkeiten in der Übertragung oder Übermittlung von den ausgezählten Stimmen und die Benutzung von öffentlichen Geldern durch die nationale Partei für den Wahlkampf und auch für die Wahl selbst. Aber es wurden eben nicht die Militarisierung angesprochen und die Gewalt. Und dadurch, dass die EU ja erstmal gesagt hat, sie sind doch im Großen und Ganzen transparent abgelaufen, ist das quasi ja schon eine Anerkennung.
Also die EU hat quasi die Wahlen anerkannt. Auch einige lateinamerikanische Länder haben sehr früh die Wahlergebnisse anerkannt. Wie kommt es dazu? Habt ihr da eine Einschätzung zu?
Das ist eine wirklich sehr gute Frage. Was mich natürlich sehr, sehr überrascht hat, dass Daniel Ortega aus Nicaragua einer der ersten da stand und gratuliert hat. Das finde ich ganz seltsam und ich kann es mir einfach jetzt erstmal nicht erklären.
Keine Erklärung dafür. Kolumbien, glaube ich, war ein weiteres Land und noch eins, Panama auch. Eigentlich ohne Not, sehr schnell anerkannt. Also man hätte zumindest mal Zeit geben können, wenn man jetzt weiß, es sind noch nicht mal 2/3 der Stimmen tatsächlich berücksichtigt. Alles viel zu früh eigentlich, ne?
Also zur EU möchte ich noch kurz sagen, das war ja auch bei den Wahlen 2009, als Lobo gewählt wurde, auch so, dass die EU relativ schnell die Wahlen anerkannt hat. Und da steckt natürlich auch das Interesse dran, dass die EU mit Zentralamerika das Assoziierungsabkommen damals verhandelt hat. Jetzt ist es ja schon in einigen ratifiziert und das ist ein starkes wirtschaftliches Interesse der EU. Und das geht nur mit der nationalen Regierung. Das wäre mit der Livre-Regierung nicht ganz so möglich.
Bitter. Machen wir weiter nach der nächsten Musik. Dann würden wir jetzt erstmal nochmal Carla Lada hören mit dem Titel 1822.
Ahí estaba el puente mayor.
noche estaba el puente mayor. Mil demonios van desatándose bajo su curvatura mortal. Y en la hora en que Clementina fue, allí estaba su piedra mortal. Cuando Francia sangraba en la Place Verdun, cuando en Dallas un rifle sonó, cuando Soto volaba el corsario veloz, allá estaba el puente mayor, allá estaba el puente mayor. Cuando Truman la bomba Hiroshima lanzó, cuando Corda Guevara foteó, cuando Diego Rivera a Frida besó, ahí estaba el puente mayor, ahí estaba el puente mayor. Mil demonios van desatándose bajo su curvatura mortal. Y en la hora en que Clementina fue, allí estaba su piedra mortal. Sacó de España 82, cuando Allende suceso estalló, cuando al cielo en un lápiz Roberto subió, ahí estaba el puente mayor, ahí estaba el puente mayor.
Mil demonios van desatándose bajo su curvatura mortal. Y en la hora en que Clementina fue, allí estaba su piedra mortal, allí estaba su piedra mortal.
Herzlich willkommen nochmal zu unserer Sendung Honduras nach der Wahl. Wir sind im Studio von Nachrichten Pool Lateinamerika zu Gast heute. Von der Menschenrechtskette Honduras sind hier Daniela Dreißig und Rita Trautmann. Wir hören nachher auch noch einen O-Ton direkt aus Honduras von Jutta Blume. Wir hatten über den Wahlbetrug gesprochen und das Thema Militarisierung der Gesellschaft gestreift. Militarisierung ist extrem fortgeschritten nochmal in den letzten Jahren unter der ja eigentlich nicht mehr Putschregierung, sondern offiziell eigentlich gewählten Regierung. Es sind neue Polizeieinheiten eingeführt worden. Daniela, du kennst die Situation, die rechtliche Situation auch.
Ja, in den letzten 4 Jahren unter der de facto Regierung von Lobo hat man zunehmend gesehen, die Militarisierung der Straßen, der Barrios, da wo die Leute leben, auch draußen auf dem Land. Gerade wenn man sich in Richtung Rio Blanco zum Beispiel nach Intibucá bewegt, da muss man schon mehrere Checkpoints passieren. Das muss man halt auch in den Städten teilweise. Das ist sehr sichtbar gewesen, auch was sozusagen von Richtung aus dem Kongress an Gesetzen verabschiedet wurde, geht alles in Richtung Militarisierung und aber auch eine Kriminalisierung der sozialen Bewegung, zum Beispiel von Kopien. Das
COPIN ist der indigene, eine indigene Organisation, wo in erster Linie die Lenka organisiert sind, aber auch zum Beispiel die Tolupanes auch gehört werden. Oder auch Ofrané, die fühlen sie auch als Teil, also die Garifuna-Organisationen aus dem Norden Honduras fühlen sie als Teil und kämpfen zusammen mit COPIN gegen Landkonflikte oder gegen einfach ja, Menschenrechtsverletzungen.
Als Ergänzung, das sind indigene und auch afroamerikanische Gruppen, ne? Mhm. Dort vertreten.
Genau. In den letzten 4 Jahren konnte halt auch gesehen werden, die, was ich vorhin schon ansprach, der von der Gesetzesänderung zum Beispiel, da gibt es das Ley de Escucha, also dass dieses Abhörgesetz oder auch die Gesetze, der Einflussnahme auf die Telekommunikation zum Beispiel, aber auch Antiterrorgesetze. Es ist also im Zuge der letzten 4 Jahre sind diese Gesetze hart durchgesetzt worden und die in erster Linie eigentlich so diese Stoßkraft haben gegen die sozialen Bewegungen, gegen diese, auch meinetwegen gegen die Organisation, und die haben wir bis jetzt noch gar nicht genannt, im Bajaguan, die Bauern und Bäuerinnen im Bajaguan, die auch um ihr Land kämpfen. Wir haben bisher immer nur Rio Blanco erwähnt, aber die gibt es auch. Und gegen diese Gesetze sind auch gegen diese Bewegung gerichtet, ganz eindeutig.
Und auch die neu eingeführte Polizei, diese Militärpolizei zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung, glaube ich, heißt
sie. Genau, das hatten wir vorhin erwähnt. Die wurde im Oktober ins Leben gerufen. Anfang des Jahres, im Januar, Februar, gab es auch eine neue Militär- oder eine Spezialeinheit, die heißen Tigres. Das ist auch nochmal eine spezielle militärische Einheit. Also es ist zunehmend wirklich eine hohe Militarisierung. Und die Militärs sind auf den Straßen und übernehmen teilweise Polizeiaufgaben. Und das finde ich natürlich sehr gefährlich. Und es ist nochmal eine absolute Begrenzung der Menschenrechte. Und es sind auch Menschenrechtsverletzungen durch diese Einheiten jetzt einfach schon ja, passiert.
Und werden durch dieses Wahlergebnis wahrscheinlich auch noch Vorschub bekommen. Wir hatten Jutta Blume zu ihrem Ausblick, zu ihren möglichen Perspektiven gefragt und können sie jetzt anhören.
Also ich würde jetzt erstmal anfangen mit den negativen Perspektiven. Also zu dem, was sich tun lässt, fällt mir momentan nicht so viel ein. Sozusagen für die Bevölkerung, wenn Juan Orlando Hernández jetzt wirklich Präsident wird, was glaube ich nicht aufzuhalten ist, bedeutet das auf jeden Fall erhebliche Verschlechterung. Das heißt vor allen Dingen für die Teile der Bevölkerung, die sozialen Bewegungen, die sowieso schon unterdrückt sind. Das liegt daran, dass Juan Orlando Hernández eine Politik der extremen Militarisierung fährt. Also er war derjenige, der die Initiative zu dieser neuen Militärpolizei hatte, die sozusagen ad hoc Anfang Oktober ins Leben gerufen wurde und die noch ausgebaut werden soll. Die haben wir auch bei den Wahlen gesehen. Das sind so maskierte Militärs mit Maschinengewehren, die hier auf der Straße rumstanden, also ohne jegliche Identifikation. Und Hernández fordert eben sozusagen in seinem populistischen Diskurs, also er fährt ja so einen extremen Sicherheitsdiskurs, einen Soldaten an jede Straßenecke zu stellen. Und wir haben jetzt schon vor den Wahlen mitbekommen, was diese Militärpolizei gemacht hat, nämlich eben Aktionen gegen Häuser, wo unter anderem libere Mitglieder wohnen, gegen Gewerkschaftsangehörige, also sozusagen illegale Razzien, unter dem Vorwand, dass sie eben Drogen oder Waffen gesucht haben. Es gibt ein paar konkrete soziale Kämpfe im Land, die sich direkt bedroht sehen jetzt durch die aktuelle Situation. Das eine ist der Kampf der indigenen Lenka in Rio Blanco, wo ein Staudamm gebaut werden soll und wo eben seit April, wenn ich mich jetzt nicht irre, eine Straßensperre existiert, sodass die Baustelle blockiert ist. In dem Fall wurden außerdem 3 führende Mitglieder von der indigenen Organisation COPIN kriminalisiert. Gegen die Vorsitzende Berta Cáceres liegt ein Haftbefehl vor. Sie ist jetzt aber im Untergrund, es gibt eben auch einen Räumungsbefehl also Räumungstitel für die Straßensperre. Also es steht jetzt zu befürchten, das haben uns die Leute in Rio Blanco gesagt, dass dieser Räumungstitel eben auch vollstreckt wird und dass eben irgendwie in einer Militäraktion und es steht auch zu befürchten, dass Berta Cáceres dann eben auch polizeilich gesucht und gefangen genommen wird. Das Zweite, was uns konkret gesagt wurde, war in Nueva Esperanza, das ist eine Gemeinde, die von ein Minenprojekt bedroht ist. Die Leute dort werden eben gezwungen, ihr Land zu verkaufen vom Unternehmen und sozusagen mit massiver Gewalt, also durch paramilitärische Sicherheitskräfte des Unternehmens dazu gezwungen werden sollen, aber sich eben bis jetzt zum großen Teil noch weigern. Und die Leute haben eben gesagt, also der Unternehmer hätte ihnen gesagt, so in dem Fall, dass Hernández gewinnt, würde er dort mit dem Militär einmarschieren in dem Ort. Also der Unternehmer hat das gesagt, Hernández hat das nicht gesagt, aber ich denke, da gibt es schon Verbindungen. Und das dritte Erschreckende, was ich noch hervorheben wollte, war, dass uns eben auch Berta Cáceres von der Existenz von Listen erzählt hat, die aus Militärkreisen stammen, also Listen mit führenden Personen aus den sozialen Bewegungen, aus den Menschenrechtsorganisationen und von der Partei Libre und dass diese Namen dieser Personen bedeuten eben, dass es dagegen, dass es einen Plan gibt, diese Personen zu ermorden.
Eigentlich fragt man sich, was der Unterschied zu einer Militärdiktatur ist. Das sind Todesschwadronen-Methoden. Auf der Liste steht, glaube ich, Felix Molina zum Beispiel selber auch. Wisst ihr sonst, könnt ihr das einordnen? Ist diese Liste, wie breit ist die? Soziale Bewegungen, sind Bäuerinnen da auch zum Beispiel mit drauf, einfache Leute?
Ja, sie sind auch mit drauf, vor allen Dingen, was mir auch Daniela schon gesagt hatte, die Bäuerinnen aus dem Bajo Aguan stehen auch einige drauf, also aus allen Konfliktgebieten, indigene Bewegung, die Bäuerinnenbewegung, Gewerkschafter, Journalisten, Menschenrechtsverteidigerinnen.
Mhm. Was kann man tun in dieser Situation? Juttas Ausblick war ja ein ziemlich pessimistischer in dieser Situation, verständlich. Felix Molina selber hat mal gesagt, seine Perspektive ist, dass die Widerstandsbewegung wächst, dass die Leute auf die Straße gehen, dass sie nicht glauben, dass sie dieses Wahlergebnis nicht glauben, dass es da eigentlich schon anfängt. Welche Perspektiven seht ihr? Für hier zum Beispiel, man kann die Petitionen unterstützen zur Kriminalisierung, gegen die Kriminalisierung der Kopienaktivisten beispielsweise.
Na, was ich wirklich einen ganz, vielleicht auch einen wichtigen Beitrag finde, dass wir hier, was können wir machen hier als Solidaritätsgruppe auch oder Bewegung, eine breite Bewegung, denn die Honduras-Delegation ist schon relativ groß. Wir unterstützen die verschiedenen Organisationen, wir unterstützen auch von der Copin, andere Organisationen im Bajo Aguan auch, einfach teilweise zu ihrem Recht zu kommen. Wir versuchen auch hier ganz viel Öffentlichkeit zu schaffen. Wir recherchieren zu vielen Sachen. Zum Beispiel war das uns wirklich ein großes Bedürfnis. Voith Hydro, diese deutsche Firma, die 3 Turbinen für Agua Zarca produzieren werden und dorthin liefern werden, da das auch einfach öffentlich zu machen, auch die selber aufzurufen, doch gewisse Standards einzuhalten. Oder jetzt auch einige Sachen, die in der Mosquitia zum Beispiel durch die GIZ durch ihrem tollen Plan Red Plus gemacht würden, dass wir einfach da ganz viel recherchieren. Dass wir auch Kontakt zu Politikern und Politikerinnen hier in Deutschland bis in den Bundestag rein haben und einfach immer wieder Öffentlichkeit machen und uns auch mit anderen Soli-Bewegungen, meinetwegen in Italien, in der Schweiz, in Frankreich solidarisieren, auch in den USA mit Menschenrechtsorganisationen zusammenarbeiten, uns austauschen und einfach wirklich zusammenarbeiten und zusammen auch wirklich viele Sachen auf den Weg bringen. Mhm.
Hier möglichst viel öffentlich zu machen. Ihr macht auch die Honduras-Delegation oder ihr macht eine Veranstaltung im Dezember.
Genau. Jutta Blume wird berichten von der Delegation und das wird am 17. Dezember stattfinden um 19 Uhr im Mehringhof in Berlin. Ja, und die nähere Information findet man dann auch auf dem Blog der Honduras-Delegation.
Der Blog, ich weiß nicht, was jetzt hier so brummt gerade. Ist hier irgendein Handy in der Nähe? Ich weiß nicht, ich hoffe, das hört gleich wieder auf. Wir ignorieren das jetzt einfach mal. Also der Honduras-Blog informiert auch regelmäßig über die Beobachtung der Honduras-Delegation, die zurzeit dort unterwegs ist. Und ihr findet den Link dorthin auf unserer Website auf npla.de. Dort findet ihr auch einen Link zu Petitionen von Amnesty. Das wird immer doller hier. Zu einem Link zu einer Seite von Amnesty International, wo Petitionen zu finden sind, zum Beispiel gegen die Kriminalisierung der Aktivisten und Aktivistinnen von Copin. Weitere Informationen findet ihr auch auf unserer Website npla.de und weiterführende Links und Hintergrundartikel. Wir hoffen, ihr habt einiges mitgenommen aus dieser Sendung. Ihr habt jetzt noch die Gelegenheit zu einem Schlusswort, wenn ihr möchtet.
Das ist unsere Perspektiven jetzt, auch was Jutta gesagt hat, ist ja, weiß ich nicht, sehr, sehr negativ. Und wir müssen einfach, denke ich mal, die nächsten Tage nochmal abwarten. Und ich habe sehr große Hoffnung auf die Studentenbewegung, die seit gestern auf den Straßen sind. Und ich hoffe, das ist so eine Wiederbelebung sozusagen auch dieser ganzen Widerstandsbewegung, die nach dem Putsch halt wirklich über welchen Zeitraum, wirklich täglich auf die Straßen gegangen sind. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt erwarten können in Honduras. Ich hoffe es einfach sehr. Ja.
Vielen Dank euch. Rita Trautmann, Daniela 30, Birgit Krug an der Technik und danke auch an Jutta Blume, die mit der Delegation in Honduras ist und Felix Molina, der in einer schwierigen Situation auch die nächsten Monate da täglich weiter berichten wird. Er macht jeden Tag eine einstündige Sendung und tut viel dafür. Wir beziehen auch Informationen von ihm. Wir hören jetzt als Abschluss einen Titel nochmal von Carla Lara, Adios. In diesem Sinne.
Por haberte olvidado que yo te quería por todo lo que vos sos. Por haberme pensado de adorno de sala que no adorna ni un rincón. Por haberte creído que con tu apellido bastaba para ser mejor. Por haber decretado que cada dos años es bueno hacer el amor. Te dejo la ropa sucia y la foto de tu mamita, adiós. La máquina lavadora que nunca lavó más que dolor. Pinta de doña esclava que te espera allá en la casa, la que no supone nada, la que no lamenta nada, la madre abnegada y santa que un día de temporada pone cara de pasmada con la nueva línea blanca. Te dejo las ollas sucias y muerto el refrigerador. Te dejo el sillón pendejo pa' que sigas viendo fútbol. Por haberte pensado que sigo pensando que no hay vida sin tu amor. Por haberme engañado creyéndote macho que no te engañas a vos. Por hacer la escenita de todos los días en contra del buen humor. Ahí te dejo tu reino de escobas y cielo y amor con el trapeador. Te dejo la ropa sucia y la foto de tu mamita, adiós. La máquina lavadora que nunca lavó más que dolor. Pinta de doña esclava que te espera allá en la casa, la que no supone nada, la que no lamenta nada, la madre abnegada y santa que un día de temporada pone cara de pasmada con la nueva línea blanca.
te dejo las ollas sucias y muerto el refrigerador. Te dejo el sillón pendejo pa' que sigas viendo fútbol.
Adiós.